ARD.
Das kennt ja eigentlich jeder. Man hat eine felsenfeste Meinung zu irgendeiner Sache und plötzlich kommt das Leben dazwischen. Die Verhältnisse ändern sich, vielleicht gibt es neue Erkenntnisse und plötzlich muss man dann seine Meinung ändern.
Und man mag es kaum glauben, auch Politikern passiert sowas hin und wieder. Nur, dass es dann natürlich häufig Gegenwind gibt. Ne? So im Sinne von, wie kannst du jetzt dafür sein? Du warst doch vor 2 Jahren noch dagegen.
Ja, und dann bin ich immer so froh, dass ich kein Politiker bin, dass ich meinen Meinungsumschwung nur von meinen Kindern rechtfertigen muss. Das ist schon hart genug. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist Robert Habeck und sagst das.
Schleswig-Holstein braucht keine CO2-Verpressung. Danke.
Und dann bist du irgendwann nicht mehr Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, sondern Bundeswirtschaftsminister. Hast deine Meinung aus welchen Gründen auch immer geändert und sagst plötzlich das hier.
Wir sind nicht mehr in einer Luxus- oder Komfortzone, wo wir irgendwie abwarten könnten. Wir müssen das nutzen, was wir haben. Und dazu gehört aus meiner Sicht CCS bzw. die Abscheidung und die Speicherung von Kohlendioxid.
Ja, Herr Habeck, was ist da denn los? Und dann noch bei so einem krassen Thema, CO2-Verpressung, CCS. Worum geht's überhaupt?
Es geht ums Klima und wie wir den Klimawandel doch noch irgendwie abbremsen können. Also auf den Punkt, es geht um Thema, über das sowieso schon monsterhitzig gestritten wird. Deutschland will in den nächsten 20 Jahren klimaneutral werden und dafür müssen wir dieses verdammte CO2 loswerden.
Wenn wir das tun, dämmen wir nämlich den Hauptverantwortlichen für den Klimawandel ein, den Treibhauseffekt. Und die Lösung klingt irgendwie einfach. Wir lassen das CO2 einfach verschwinden. Beziehungsweise, wir verstecken es eigentlich. Wir pressen es zusammen und packen es unter die Erde. Und dafür gibt es aber natürlich einen viel professioneller klingenden Fachausdruck, nämlich Carbon Capture and Storage, kurz CCS.
Auf Deutsch? Kohlendioxid einfangen und speichern. Für viele ist das eine Technik, die hochgehandelt wird, um das Klimaziel zu erreichen. Aber auch eine Technik, an der sich die Geister scheiden. Die einen halten es für die Rettung in letzter Not.
Ja, Robert Habeck 2024.
Und die anderen halten es für Teufelszeug.
Ja, Robert Habeck 2009.
Und was genau ist zwischen diesen beiden Statements eigentlich passiert? Woher kommt der Sinneswandel?
Und ist es nun Teufelszeug oder vielleicht wirklich die Rettung in letzter Minute? Darum geht's hier heute in dieser Folge.
Im Plus-Minus-Podcast mit David Alf
und Anna Planken. Aber warum denn überhaupt? Warum braucht es denn jetzt irgendeine neue, umstrittene Technologie? An so vielen Ecken und Enden passiert doch so viel. Mit neuen Energien, mit E-Autos, mit einem insgesamt umweltbewussteren Leben von uns allen. Das Problem ist aber, es gibt Bereiche, da werden wir bis auf Weiteres den CO2-Ausstoß einfach nicht verhindern können. Zum Beispiel bei der Düngemittelherstellung oder der Zementproduktion.
Ja, zwar gibt es auch da neue Ideen, um CO2 zu verringern, aber Kohlendioxid bleibt ein Problem, wenn wir weiter unser normales Leben leben wollen. Und dafür müssen wir uns dann einfach was einfallen lassen, findet auch Jan Teulen. Er arbeitet bei Heidelberg Materials. Das ist eine Firma, die Zement herstellt und dafür extra eine Anlage konzipiert hat, mit der man das anfallende CO2 einfach unter die Erde pumpen könnte. Er versteht überhaupt nicht, warum das bei uns in Deutschland mit CCS so ein Hin und Her ist.
I think Germany has a very clear ambition to become carbon neutral.
Deutschland hat sich entschieden, klimaneutral zu werden. Gleichzeitig wollen die Deutschen Autobahnen nutzen, sie wollen in den Urlaub fliegen und um Flughäfen zu bauen, wird eine große Menge Beton benötigt. Und ich glaube, viele Menschen wissen, dass man dafür auch ein paar Maßnahmen ergreifen muss.
Die Maßnahme schlechthin für Jan Tollen ist also CCS, also diese Verpressung von CO2 und das unter die Erde pumpen. Übrigens, das ist nicht nur Theorie und soll irgendwann mal Realität werden. In Norwegen ist das schon Realität. Norwegen hat schon die weltweit erste kommerzielle CCS-Anlage in Betrieb genommen. Also die können über unser Hin und Her hierzulande nur lachen.
Ja, weil sie seit 20 Jahren daran forschen und Erfahrungen sammeln. Und als in Deutschland damals über diese Technik gestritten wurde und Robert Habeck als Landwirtschaftsminister dagegen auf der Straße protestiert hat, da haben die ganz einfach angefangen, das Ganze einfach mal auszuprobieren.
Na, dann schauen wir uns mal an, wie die das machen. Unser Team ist in den Süden Norwegens gefahren, nach Brevik, in eine Zementfabrik von Heidelberg Materials. Denn bei der Zementproduktion wird unglaublich viel CO2 produziert. Das lässt sich schwer vermeiden, ist aber eben extrem schädlich fürs Klima. Also muss irgendwie anders damit umgegangen werden. Statt es wie bisher in die Atmosphäre rauszublasen, dreht man es einfach um und pumpt das CO2 tief unter Meeresspiegel in die Erde.
Die Norweger waren die ersten auf der ganzen Welt, die mit so einer CCS-Anlage an den Start gegangen sind. Im September wurde sie eröffnet, heißt Northern Lights. Und da fragt man sich schon, warum denn eigentlich ausgerechnet die Norweger? Was haben die denn, was wir nicht haben?
Super viel Erfahrungen, wenn es ums in die Erde bohren geht. Das sind alte Hasen in der Öl- und Gasindustrie. Und wenn sie was aus der Erde rausholen können, warum sollen sie dann nicht auch wieder was reinpumpen können?
Das klingt wahrscheinlich einfacher, als es ist, aber wir gucken uns das mal an, wie das so funktioniert und wie da die Zusammenhänge sind. Keine Angst, das wird jetzt kein Bergbau-Geomorph-Technik-Seminar, nur so ungefähr. Das CO2, was zum Beispiel bei der Produktion von Zement anfällt, das wird flüssig gemacht. In diesem Aggregatzustand kann es durch riesige Pipelines easy weitertransportiert und in die Erde gepresst werden. Am besten mitten im Meer in so 2 Kilometern Tiefe.
Da sind jetzt keine Höhlen, die damit gefüllt werden. Das CO2 wird zwischen Sandgestein eingelagert, in so kleinen porösen Zwischenräumen. Und dafür nutzt Norwegen jetzt dieselben Gesteinsschichten, aus denen sie vorher ihr Öl und Gas rausgeholt haben. Die wissen praktisch, also genau, wie es da unten aussieht, wie sich das Material verhält. Und die norwegische Regierung hat das Projekt ziemlich unterstützt. 80% der Kosten für die CCS-Anlage kommen vom norwegischen Staat.
Und warum investiert eine Regierung so viel Geld? Erstens, weil sie damit den norwegischen CO2-Abdruck verkleinern und die eigenen Klimaziele besser erreichen können. Und weil das wirtschaftlich einfach unheimlich klug ist. Bis dahin hatte noch kaum jemand Ahnung von dem Thema. Und weil sich Norwegen über die Jahre dann einen riesen Wissensvorsprung herausgearbeitet hat, können sie damit wahrscheinlich richtig fett Geld verdienen.
Und zwar, weil in Zukunft eben auch andere Länder in Norwegen ihr CO2 loswerden könnten. Einfach in Zylinderpumpen, die nach Norwegen schaffen und da unterirdisch einlagern lassen. Aber vielleicht müssen die ja gar nicht bis nach Norwegen. Vielleicht kann das auch Deutschland bald übernehmen. Denn vor wenigen Monaten hat auch die deutsche Bundesregierung diese CCS-Einlagerung bei uns erlaubt.
Und vielleicht erinnert ihr euch auch an die Bilder unseres Wirtschaftsministers. Robert Habeck ist extra zur Eröffnung der CCS-Anlage nach Brevik gefahren, um sich das anzugucken und sich vielleicht Tipps zu holen, wie auch wir vielleicht bald CO2 direkt unter der Nordsee lagern können. Ein bisschen ärgerlich aus deutscher Sicht ist, dass wir uns jetzt bei anderen Tipps holen müssen, denn eigentlich hätten wir selbst Vorreiter sein können.
Denn schon vor 15 Jahren war CCS ein Riesenthema. Da sah es nämlich schon mal so aus, als würden wir da jetzt richtig durchstarten. Und es gab auch schon die ersten Forschungsprojekte. Aber dann ist die Stimmung im Land gekippt.
Laute Demonstrationen, vor allem in Schleswig-Holstein. Da sind die Menschen auf die Straße gegangen, um genau dagegen zu protestieren. Sie hatten damals die Sorge, dass es negative Auswirkungen auf die Umwelt und auch auf uns Menschen haben könnte. Sollte CO2 unterhalb der Erde irgendwann mal entweichen.
Wir sind alle wütend. Wir sind alle wütend. Alleine der Gedanke macht uns wütend, das, was man hier mit uns vorhat.
Mit an der Seite der Demonstranten Robert Habeck. Der beschreibt die Situation rückblickend bei einer Rede im Bundestag übrigens so.
Folgendes passierte. Auf einmal standen Männer in Anzügen auf den Koppeln der Bauern mit großen Rohren und Vermessungsrohren. Und als die Bauern rausgegangen sind und fragten, was machst du auf meinem Grundstück, haben die gesagt, gute Nachricht für euch, wir bauen euch hier eine CO2-Speicherverpressanlage. Diese sollte CO2 aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Kohlekraftwerk Datteln, über 750 Kilometer nach Schleswig-Holstein bringen. Und die Bauern haben sie von der Koppel gejagt, im Grunde.
Robert Habeck hat das Thema 2009 für seinen Wahlkampf genutzt und setzte sich gegen CCS ein. Damit war er damals auf der Seite der Gewinner dieses Streits, denn bis vor einem Jahr war CCS in ganz Deutschland verboten und nur zu Forschungszwecken erlaubt.
Bis es zu diesem Moment im letzten Jahr kam. Im Februar tritt Robert Habeck an die Mikrofone und sagt das.
Wir müssen das nutzen, was wir haben. Und dazu gehört aus meiner Sicht CCS bzw. die Abscheidung und die Speicherung von Kohlendioxid.
Also, fast 15 Jahre nach dem Nein will man es jetzt doch. CO2 soll bei uns verpresst werden dürfen, unterirdisch über Pipelines transportiert werden dürfen und eben auch unterirdisch im Meer gespeichert werden dürfen. Eine Ausnahme gibt es, in Meeresschutzgebieten und in ihrem Umfeld dürfen solche Anlagen nicht gebaut werden.
Und das alles hat ausgerechnet Robert Habeck geplant. Was ist denn jetzt anders als damals? Warum dieser krasse Meinungswechsel? In der Pressekonferenz hat er dafür gleich ein Wort erfunden. Er nennt es Klimapragmatismus.
die Zeit ist abgelaufen. In den Nullerjahren konnte man vielleicht noch sagen, dann warten wir mal, was noch alles passieren kann. Heute sehen wir, dass wir bisher keine technische Lösung für den Bereich Zement und anderen gefunden haben, die uns die Klimaneutralität gewährleisten.
Die Zeit, von der er da spricht, das ist die Zeit, die wir haben, um gegen den Klimawandel anzukämpfen. 2009, da hat man noch drüber gesprochen, wie wir den Klimawandel noch abwenden können. Inzwischen wissen wir, können wir nicht. Wir können die Folgen aber vielleicht eindämmen. Aber dafür müssen schnellstmöglich Lösungen her. Viele Wissenschaftler sind sich einig, wenn wir bis 2045 zu 100% klimaneutral sein wollen, dann brauchen wir für die letzten Prozent CCS. Aber jetzt einfach loslegen, geht nicht so einfach.
Ja, sagt auch Andreas Dahmke. Der hat 2008 in Deutschland die ersten Versuche für CCS durchgeführt.
2005 wussten wir vom Weltklimarat, wir brauchen CCS. 2008 standen wir in Deutschland relativ gut wissenschaftlich aufgestellt, um kleine und große Experimente zu machen, um dann die nächsten 10 Jahre genügend Erfahrung zu sammeln, um dann zu entscheiden, wollen wir das wirklich industriell machen oder nicht. Und jetzt haben wir fast 2025, also 20 Jahre später. Wir haben keine großen Erfahrungen, wir haben keine technischen Erfahrungen.
Ja, und dadurch, dass wir damals das große Stoppschild für diese Technik aufgestellt haben, sind wir zurückgefallen und müssen, wenn wir wieder einsteigen wollen, kräftig was nachholen.
Und ja, trotz Stoppschild war die Forschung ja weiterhin erlaubt. Aber wenn nicht absehbar ist, dass Deutschland da wirklich mitmischen will und auch nichts gefördert wird, dann wird auch in die Forschung nicht viel Zeit und Geld investiert. Und deswegen stehen wir jetzt so ein bisschen auf verlorenem Posten da, wenn es um CCS geht.
Fassen wir also nochmal zusammen. Es gibt dieses CCS-Verfahren, mit dem man klimaschädliches Kohlendioxid unter der Erde speichern kann. 2009 haben wir uns in Deutschland aber dagegen entschieden, weil die Proteste sehr laut waren und viele Menschen Sorgen hatten. Was macht das mit dem Boden? Was macht das mit dem Grundwasser? Wie sicher ist so eine CO2-Speicherung überhaupt? Und was, wenn plötzlich alles wieder rauskommt? Was ist eigentlich aus diesen ganzen Bedenken geworden?
Ich sag mal so, die gibt's immer noch oder wieder. Die kommen von Umweltverbänden wie Greenpeace oder dem BUND. Aber, und das ist dann doch recht brisant, auch vom Sachverständigenrat für Umweltfragen, also dem Expertenrat, der die Bundesregierung in Umweltfragen berät. Der sagt auch, Moment mal, wir müssen reden, denn bei dieser Nummer ist noch ziemlich viel, ziemlich unklar.
Stimmt, es gibt nämlich die Sorge, dass dieses flüssige CO2 eben nicht für ewig fest verschlossen im Boden bleibt, sondern ins Wasser zum Beispiel entweichen könnte. Dazu hat man auch Versuche gemacht und gesehen, wenn CO2 austritt, wird das Wasser in der Umgebung sauer. Bei größeren Katastrophen könnte das richtig schlimm werden für die Lebewesen da unten, aber auch für uns Menschen. Aber dass das passiert, die Gefahr, halten die Forscher für eher gering.
Und in Schleswig-Holstein lauten die Bedenken, vielleicht wird unser Grundwasser verschmutzt, unsere Äcker versalzen, wenn das verpresste CO2 das Salzwasser, das sonst unten geblieben wäre, nach oben drückt.
Und wie sieht das eigentlich mit der Katastrophensicherheit aus? Im Normalfall war ja auch Fukushima super sicher. Aber wenn mal was Extremes passiert?
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe erachtet die Risiken als eher gering. Wenn überhaupt, könnte es kleine Mikroerdbeben geben. Aber klar, ein Restrisiko gibt es. Und was da passieren könnte, hat uns das Jahr 1986 gezeigt. Da wurden im Nios-See in Kamerun auf einen Schlag 1,6 Millionen Tonnen natürlich entstandenes CO2 frei. Der Auslöser ist nie geklärt worden. Vielleicht war es ein Erdrutsch, vielleicht auch die Folge eines Vulkanausbruchs. Die Auswirkungen waren jedenfalls katastrophal. Rund um den See sind tausende Menschen und Tiere gestorben.
Und mit diesen oder ähnlichen Sorgen melden sich jetzt natürlich auch wieder viele Menschen bei der Bundesregierung und sagen, was soll dieses neue CCS-Gesetz? Ist doch alles viel zu gefährlich. Und die versuchen das Gesetz jetzt doch nochmal zu verhindern.
Anfang November ist der Sachverständigenrat für Umweltfragen zusammengekommen für eine Anhörung. Das Stimmungsbild dort ist ziemlich gemischt, genauso gemischt wie der Rat selbst. Da sind verschiedene Gewerke drin, die eigentlich auch mit unterschiedlichen Interessen an das Thema rangehen. Da ist jemand vom Verband der chemischen Industrie dabei, andere kommen aus der Zementindustrie. Aber es sind auch Vertreter von Umweltverbänden, wie zum Beispiel vom WWF dabei.
Aber die Ansage ist eindeutig. Die Bundesregierung soll den Gesetzentwurf noch in einigen Punkten anpassen. Der Sachverständigenrat pocht darauf, dass die Risiken für Umwelt und Menschen nicht unterschätzt werden dürfen. Der Leiter Leiter des CCS-Projekts in Norwegen, Anders Petersen, der kann die Sorge der Deutschen übrigens gar nicht nachvollziehen, als unser Plus-Minus-Team ihm von unseren Sorgen erzählt hat.
Okay.
Ich verstehe es einfach nicht, warum Menschen glauben, CCS sei zu gefährlich. Einer unserer Partner hat längst gezeigt, dass es eben nicht gefährlich ist. Und die machen diese Speicherung seit den 90er Jahren.
Aber wie sieht's jetzt aus? Ist es komplett ungefährlich? Wir haben nachgefragt bei der Expertin für Klimafragen am IFO-Institut, Karen Pittel. Und die sagt, man darf die Erfahrungen, die Norwegen schon gesammelt hat, nicht unterschätzen.
So wie ich auch die Diskussion kenne, scheinen die Risiken, wenn man tatsächlich auch Vorsorge trifft und wenn man die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt, auch beherrschbar. Aber das heißt natürlich nicht, dass es eine Garantie ist, wie bei vielen anderen Technologien auch. Ich finde es gut, den Finger zu heben und zu sagen, hier ist nicht alles möglicherweise so einfach und wir brauchen zumindest ein sehr gutes Monitoring und wir brauchen also quasi eine Beobachtung, ob irgendwas schief geht, ob das Grundwasser beeinträchtigt wird, ob etwas entweicht.
Sowas Ähnliches fordert auch der Sachverständigenrat gegenüber der deutschen Bundesregierung. Er sagt, es müsse ein langfristiges und vor allem unabhängiges Monitoring geben, dass mögliche Gefahren schnell erkannt werden und man eingreifen kann, um dann mögliche Risiken für alle zu verhindern. Vor allem, was die langfristige Lagerung von CO2 unter der Erde natürlich betrifft. Da fehlt es aber bisher an Forschung, monierte das Umweltbundesamt schon im Februar letzten Jahres.
Kurz nach dem Treffen des Sachverständigenrats wurde außerdem noch ein offener Brief veröffentlicht. Den haben 70 Organisationen und Bürgerinitiativen unterschrieben und wollen damit die Umsetzung des neuen Gesetzes mit aller Kraft verhindern. Zwar sind sich auch viele Umweltverbände einig, dass mit CCS eine Lösung gefunden wurde, um klimaschädliches CO2 nicht wie vorher in die Atmosphäre zu blasen. Viel wichtiger wäre es ihnen aber, dass wir überhaupt kein CO2 mehr ausstoßen.
Ja, und das Argument, das kann man ja schon auch verstehen. Wenn jetzt groß in so eine Technologie investiert wird, fühlt sich's vielleicht gar nicht mehr so wichtig an, überhaupt CO2 zu sparen. Wir können es ja wegsperren. Deshalb sagen sie, mit CCS wird das Ganze nur rausgezögert und das wirkliche Ziel, nämlich tatsächlich CO2-neutral zu leben und zu wirtschaften, würde dadurch in den Hintergrund geraten.
Sie schreiben in dem Brief, es soll eher das Ziel sein, schnellstmöglich von Gas, Erdöl und Kohle in der Industrie auszusteigen. Die Bundesregierung betont aber, dass parallel zur CCS-Technologie die Vermeidung von fossilen Energieträgern höchste Priorität hat.
Und eine Sache fordert der Sachverständigenrat übrigens noch. Es soll nicht jede Branche einfach so unterirdisch CO2 speichern dürfen. Diese Möglichkeit soll auf bestimmte, ausgewählte Branchen begrenzt werden.
Und zwar speziell auf die, die CO2-Produktion auf keinen Fall verhindern können. Das ist zum einen, wie in unserem Beispiel aus Norwegen, die Zementproduktion, aber betrifft auch die Düngemittelherstellung und Abfallwirtschaftsunternehmen.
Und eine Sache darf man dabei auch nicht vergessen, dieser ganze Prozess, CO2 zu pressen und tief in der Erde zu speichern, ist teuer. Es braucht Infrastruktur, es braucht Pipelines und viel, viel, viel Energie. Und dann kann das alles ins Absurde kippen. Um CO2 in die Erde zu bekommen, werden oft fossile Rohstoffe verwendet. Das Umweltbundesamt sagt, dass der Verbrauch von Öl und Gas dadurch um 40% steigen könnte.
Das muss man sich mal vorstellen. 40%. Ja. Wir brauchen 40% mehr Energie, die wieder CO2 erzeugt, um das CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Es klingt irgendwie total widersprüchlich. Erst recht, wenn man sich anschaut, wie andere Länder ihre Energieprobleme lösen könnten. Nämlich nicht mit erneuerbaren Energien. Das macht auch Karen Pittel Sorgen.
Größeren Bauchschmerzen habe ich vor allen Dingen eher so auf globaler Ebene. Wenn man sich das anschaut, was die zum Beispiel in der Internationale Energieagentur voraussagt, wie viel CCS angewendet wird und in welchen Bereichen, dann ist das eben sehr viel auch fossile Energieträger. Das ist sowohl Kohle als auch Erdgas.
Ja, und das klingt dann nach einer Gleichung, die irgendwie nicht so richtig aufgeht. Wenn wir am Ende vielleicht sogar mehr CO2 freisetzen müssen, um es dann wieder unter der Erde einzulagern. Damit Sinn ergibt, geht es tatsächlich nur auf Basis von erneuerbaren Energien. Und dafür brauchen wir dann die entsprechende Infrastruktur.
Übrigens, in ihrem offenen Brief haben ein paar Umweltverbände auch einen eigenen Lösungsvorschlag. Nämlich, warum setzt ihr statt auf CCS nicht auf biologische Abbausysteme von CO2, wie zum Beispiel Wälder? Eine Methode ist genau die aufzuforsten oder versucht, das CO2 in den Böden zu speichern. Aus Sicht von Karen Pittel reicht das aber im Kampf gegen den Klimawandel nicht aus.
Das ist gerade natürlich auch in Zeiten des Klimawandels ein relativ wiederum risikobehaftetes Unterfangen, weil wir sehen, im Moment sind die Wälder eine CO2-Quelle und keine CO2-Senke. Das heißt also, zu sagen, dass das komplett risikofrei wäre, sind andere Risiken, aber es ist auch mit Risiken behaftet. Also wir sollten nicht eingleisig fahren. Also das ist auf jeden Fall sicher. Eine gewisse Technologieoffenheit, und das inkludiert auch natürlich den Klimaschutz, sollte auf jeden Fall behalten werden. Aber im Moment ist für mich nicht absehbar, dass wir das über natürlichen Klimaschutz alleine erreichen können.
Im echten Leben sehen das aber einige Menschen anders. Wie damals in 2009 regt sich Widerstand gegen diese Technologie und die Pläne der Bundesregierung. Und zwar sind es wieder Gemeinden in Schleswig-Holstein. Sie wollen weder, dass das flüssige Gas unter ihren Füßen gelagert wird, noch dass riesige Pipelines über ihr Land gehen.
Denn dafür müsste ja Platz gemacht werden und zum Beispiel Ackerland aufgegeben werden. Die Gegner sagen deswegen, das lassen wir nicht mit uns machen. Einzelne Gemeinden haben sich jetzt sogar zu einer CCS-freien Gemeinde erklärt, als Anspielung auf den Ausdruck CO2-freie Gemeinden. Also auf den ersten Blick könnte man sagen, eigentlich stehen wir jetzt genau wieder da, wo wir vor 15 Jahren schon mal waren.
Ja, es fühlt sich an, als wären wir im Kreis gegangen und wieder am Punkt Null. Aber eine Sache ist doch anders. Politisch stehen wir an einer ganz anderen Stelle, denn das Kabinett hat schon im Mai den Weg für CCS frei gemacht. Das war 2009 anders.
Das Gesetz wird jetzt nochmal angepackt. Zum Beispiel die Anmerkungen vom Sachverständigenrat könnten noch mit in das neue Gesetz eingearbeitet werden. Die Regierung ist zwar nicht verpflichtet, den Vorschlägen zu folgen, aber völlig unwichtig ist dieser Input natürlich nicht für sie. Vermutlich wird es aber ohnehin noch was dauern, bis das Gesetz in Kraft tritt.
Wir haben ja noch eine nicht ganz unwesentliche gesellschaftliche Geschichte vor uns, vor der Brust, nämlich eine Bundestagswahl mit dann dem Ergebnis, dass vielleicht eine neue Regierung rauskommt. Und das verzögert natürlich nochmal den ganzen Prozess. Aber in der Sache würde wahrscheinlich auch eine unionsgeführte Regierung nichts ändern. Auch die Union hat sich klar für CCS ausgesprochen. Die Linke und die AfD sind bei dem Thema eher zurückhaltend.
Wie genau die CCS-Regelung in Deutschland ablaufen wird, das entscheidet sich erst in den nächsten Monaten. Dass die Regierung da jetzt so Gas gibt, liegt auch daran, dass ein anderer Druck auf dem Ganzen liegt. Klimapolitik hat international und national inzwischen einen anderen Stellenwert, als das noch vor 15 Jahren der Fall war. Allein deshalb glaubt Karen Pittel vom IFO-Institut daran, dass sich CCS bei uns durchsetzen wird.
Das Klimaziel von 100%, also Netto-Null-Emissionen in 2045, würde aus meiner Sicht nicht erreicht werden, wenn wir CCS nicht einsetzen. Und das ultimativ natürlich dann die Frage, inwieweit würde man, um CCS zu verhindern, tatsächlich auch willens sein, die Klimaziele nicht zu erreichen. Also es ist tatsächlich eben auch da eine Abwägungsfrage.
Also ist wahrscheinlich nicht mehr die Frage, ob, sondern nur wie diese CO2-Speicherung in Deutschland umgesetzt wird. Wie können Bedenken berücksichtigt und Menschen vor Ort eingebunden werden?
Es ist ein ziemlich kompliziertes Unterfangen. Das Wesentlichste, glaube ich, konnten wir mal ganz gut aufdröseln. Wenn ihr aber noch mehr darüber lesen, sehen, hören wollt, dann schaut doch mal in unsere Shownotes. Da haben wir euch allerlei Links zu diesem Thema reingepackt.
Ja, und wir haben auch gelernt, Politiker sind auch nur Menschen, die manchmal vom Leben überrascht werden.
Ja.
Und dann muss man auch manchmal sagen, ja, ich habe das früher so gesehen, aber vielleicht hat mich die Entwicklung überholt.
Und Dinge ändern sich halt, ne? Genau. Eine Sache ändert sich nicht. Wir sind sehr, sehr dankbar euch, dass ihr diese Folge wieder mal angehört habt, aber auch allen, die daran beteiligt waren, zum Beispiel die Autorin Kira Lorenz.
Und mit Recherchen von Johannes Jolmes.
Die Redakteurin war Christine Bergmann.
Und in der Technik unterstützen uns ganz fest und treu Jo Baumann und Johannes Kabatnik.
Ihr könnt jetzt noch zwei Dinge tun, nämlich diesen Podcast abonnieren, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und ihr könnt uns auch mal schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik haben solltet. Dann macht das eine Mail, wäre gut. Weißt du die Mailadresse auswendig?
Ach so, warte mal. Ich weiß die Mailadresse auswendig. Die heißt, glaube ich, Podcast.
Nee.
Nein?
Plus-minus-podcast.ard@ddings.de.
Nein.
Genau. Ihr werdet das schon finden. Plus-minus-podcast.ard.de. Viel Spaß damit. Wir sehen uns nicht. Wir hören uns ja immer nur noch. Das ist ja auch traurig. Naja.
Was?
Dinge ändern sich. Wir müssen das radikal akzeptieren. Ich bin der Robert Habeck des Plus-minus-Podcasts. Ich sag jetzt tschüss, sonst geht das hier noch ewig so weiter.
Gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir haben aber noch natürlich einen Hörtipp für euch. Der Klimawandel, den wir schon besprochen haben, der geht uns alle an. Und so Zahlen, Daten, Fakten, Projektionen, die überfordern einen manchmal. Das ist oft so abstrakt, aber wir haben Hilfe von den Kollegen aus der Redaktion von Quarks Daily mit einer Spezialfolge. Da gehen sie nämlich auf Zeitreise und versuchen zu prüfen, was die Zahlen konkret für den Alltag bedeuten.
Klima 2045, wie werden wir leben? So heißt Ihre Podcast-Folge. Die haben wir euch auch als Link in die Shownotes gelegt und ihr findet diesen Podcast in der ARD-Audiothek.